Eine traumhafte Erfahrung, die die Jünger heute auf dem Berg Tabor machen. Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. So hieß es gerade im Evangelium. So etwas wäre mir unvorstellbar auf einem belebten Marktplatz, in einem großen Einkaufszentrum, in einem Wohnhaus oder auch in einer Kirche. Die Abgeschiedenheit, die Stille und Klarheit der Berge scheint geradezu nötig zu sein, damit die drei überhaupt wahrnehmen können, dass da etwas Besonderes passiert. Stellen Sie sich vor, die Verklärung Jesu hätte unter dem Flutlichtscheinwerfer eines Fußballstadions oder vor hell erleuchteten Schaufenstern stattgefunden. Die drei hätten doch gar nicht bemerkt, was für ein Leuchten in diesem Moment von Jesus ausging. Aber Jesus geht es hier um etwas anderes. Es geht ihm um eine sehr intime Erfahrung. Offenbar will Jesus gar nicht, dass die Massen dieses Leuchten um ihn herum schon sehen. Nein, nur drei Auserwählte nimmt Jesus mit auf den Berg. Fast kommt es mir so vor wie ein Probelauf, als wollte Jesus schon vorab an einigen ihm besonders Vertrauten einmal testen, wie die Menschen auf ihn als Auferstandenen reagieren werden. Das blendende Licht, leuchtend weiß erscheinende Kleider, Erscheinungen, das alles klingt schon sehr österlich. Und was geschieht bei den Jüngern in diesem Moment? Festhalten wollen sie ihn. Einer prescht voran, Petrus, der schon bekannt ist für sein vollmundiges Bekenntnis und seine direkte Art. Ganz pragmatisch packt er die Sache an. Natürlich ist ihm auch klar, dass er gerade etwas äußerst Ungewöhnliches miterlebt, und das möchte er bewahren. Ich finde es sehr verständlich und menschlich, dass er sagt, ach, wenn's doch nur immer so sein könnte, hier bleiben wir, hier ist es gut. Aber Licht festhalten? Das klingt doch schon sehr nach den berühmten Schildbürgerstreichen. Und auch dort war es schon nicht gelungen, das Licht in Säcken in ihr fensterloses Rathaus zu tragen. Wie dem auch sei, auf dem hohen Berg scheinen die drei und Jesus dem Himmel etwas näher zu sein. In dieser Verklärungsgeschichte schieben sich zwei Wirklichkeiten übereinander. Die Macht des Himmels geht auf die Erde über. Die Kraft Gottes erreicht diese Welt, sicher, unverfügbar wie zu Pfingsten, manchmal recht verborgen, aber manchmal auch urplötzlich sichtbar und spürbar. Jemand hat die Szene der Verklärung Jesu einmal mit einer Ikone verglichen. Da gibt es eine sichtbare obere Schicht mit bunten Farben und ganz zuletzt aufgetragenen Lacken. Und es gibt eine Tiefenschicht, den Goldgrund, der bei jeder Ikone zuerst auf das Holz kommt und ihr den Glanz des Echten, Wahren und Wertvollen geben soll. Und es gibt eine Tiefenschicht, den Goldgrund, der bei jeder Ikone zuerst auf das Holz kommt und ihr den Glanz des Echten, Wahren und Wertvollen geben soll. Durch die darauf gemalten Bilder und Motive leuchtet überall und immer wieder einmal der Goldgrund hindurch. Und so leuchtet auch in unserer Welt und in unserem Leben hin und wieder Gottes Gegenwart besonders glänzend durch. Auf der anderen Seite dürfen wir unser Lebenspanorama auf einen Goldgrund und damit in Gott hineinmalen bzw. hineinleben wie auf einer Ikone. Das finde ich persönlich einen sehr schönen und tröstlichen Gedanken. Bei allem, was auf dem Berg Tabor da oben geschieht, bekommt Petrus leuchtende Augen. Hier lasst uns Hütten bauen, eine für Christus. Festhalten, dass er der Herr ist über mein Leben, verlässlicher Halt in meiner schwankenden Lebensgeschichte und Hütten für Mose und Elia, das heißt ein Heiligtum. Etwas zum Festhalten und Anfassen, einen Ort schaffen, wo Gott verfügbar erscheint. Heute stehen auf dem Berg der Verklärung in Israel nach langer, wechselvoller Geschichte zwei Kirchen, eine griechisch-orthodoxe und eine römisch-katholische. Man konnte sich nicht einigen im Streit um das Gelände und um die Darstellung der Verklärung. Für Petrus sind Mose und Elia die Verbindung zum Früher, Garanten dafür, dass Gottes Zusage sich durchhält, auch damals schon. Petrus zielt auf Endgültiges. Er sucht Halt, Autorität und eine religiöse Heimat. Damit würde er sicher auch heute bei vielen offene Türen einrennen und auf begeisterte Zustimmung stoßen. Gerade in unsicheren Zeiten, auch in der Kirche, ist die Sehnsucht groß nach einer sicheren Glaubensgewissheit, die Bestand hat. Und zugleich ist die Gefahr nach wie vor groß, im Vordergründigen stecken zu bleiben, Hütten auf dem Berg zu bauen und vielleicht gar nicht zu merken, dass sich der Glanz schon längst verflüchtigt hat. Festhalten und festschreiben um jeden Preis, so ist es und nicht anders. Die Angst, etwas zu verlieren, was mir lieb und teuer geworden ist, führt nicht selten dazu, dass Menschen oder sogar ganze Gemeinden sich abschotten, was auch keine gute Entwicklung ist. Wie dem auch sei, Gipfelerfahrungen oder besser gesagt Gotteserfahrungen, wie sie die Jünger auf dem Berg Tabor erleben, sind nicht herstellbar, nicht erzwingbar, nicht einforderbar. Sie sind Geschenk und Herausforderung zugleich. Gott zeigt sich und für einen Moment scheint der Goldgrund der Ikone durch. Es erstrahlt Gottes Zusage in meinem Leben. Vielleicht kennen Sie solche Tabor-Erlebnisse. Geschenkte Glaubenserfahrungen, die immer unverdiente Geschenke Gottes sind oder theologisch ausgedrückt die Gnade sind. Aber die Ernüchterung nach der Gipfelerfahrung folgt auf den Fuß. Die Erscheinung ist verschwunden. Nur noch Jesus ist zu sehen. Und die drei fragen sich vielleicht, haben wir gerade nur geträumt? Jedenfalls müssen sie wieder herunter vom Berg. Und was ich mir ziemlich schwierig vorstelle, sie dürfen noch nicht einmal von dem erzählen, was sie erlebt haben. Aber vielleicht lässt es sich auch kaum erzählen, was dort geschehen ist. Dennoch sind Petrus, Jakobus und Johannes ganz sicher nicht so zurückgekommen, wie sie aufgebrochen sind. Sie sind innerlich angerührt. Sie sind wieder aufgerichtet, nachdem der Schrecken sie zunächst umgeworfen hatte. Ich stelle mir die Frage, war nicht die Gipfelerfahrung, die sie gemacht haben, nun tatsächlich so etwas wie eine vorzeitige Ostererfahrung? So wie sie Jesus gesehen und erlebt hatten, werden sie ihn erst als Auferstandenen wiedersehen. Sie erleben in diesem Moment die Auferstehung mitten im Leben. Denn Jesus ist noch real und physisch bei ihnen. Er fasst sie an, um sie aus dem Schrecken zurückzuholen. Vielleicht legt er ihnen beruhigend die Hand auf die Schulter, ergreift ihre Hand, um sie vom Boden wieder hochzuziehen, um ihnen Kraft zu geben für den bevorstehenden Weg nach Jerusalem, an dessen Ende der grausame Tod Jesu steht. In der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor schneiden sich die beiden Linien vom herrlich leuchtenden Morgenstern und dem elend leidenden Gekreuzigten. Beides zusammen macht erst das Ganze aus, sowohl bei Jesus wie im Leben eines jeden einzelnen Menschen, das ja auch aus guten und schönen Erfahrungen besteht, wie auch aus schwierigen und leidvollen Momenten, bis hin zum Tod. Ja, Gipfel- und Tiefenerfahrungen gehören zusammen. Sternstunden und der krähende Hahn. Und manchmal verklärt sich auch etwas, wie von selbst. Der Goldgrund scheint durch, das Leben wird transparent für Gottes Gegenwart. Sind wir aufmerksam für solche besonderen Momente? Genießen wir diese Geschenke Gottes und leben wir daraus.